Bei mir gab es weit und breit niemanden, der Musik gemacht hat. Also auch in der weiteren Familie nicht. Und ich hatte nur einmal so ein kleines Aha-Erlebnis in der Grundschule. Da hat ein Freund meiner damaligen Musiklehrerin, der war Trompeter, der hat uns die Trompete gezeigt. Und ich war halt der Einzige, der den Ton rausgebracht hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen nach der Schule, habe meiner Mama gesagt, Mama, ich bin musikalisch, ich war der Einzige, der Trompete spielen konnte. Meine Mutter fand es nicht gut und dann haben wir ein Klavier.
Hallo und herzlich willkommen zum Jobgeflüster-Podcast. Mein Name ist Alex und als Gründer, Speaker und Coach kämpfe ich seit Jahren für eine Welt, in der jeder spielend leicht den richtigen Beruf für sich finden kann. Wenn dich interessiert, was es da draußen noch so für interessante Berufe gibt, bist du hier genau richtig. Denn egal, ob du gerade vor deinem Schulabschluss stehst, mitten im Studium steckst oder vielleicht sogar eine berufliche Neuorientierung suchst, am Ende nimmst du hier garantiert wertvolle Impulse mit. Lieber Jens, fantastisch, dass du da bist im Jobgeflüster-Podcast. Ich freue mich sehr und ich will gar nicht zu lange schnacken, sondern dir gleich das Wort übergeben. Wie alt, woher und was machst du aktuell?
Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Finde es eine coole Sache, ein cooles Projekt auch, was du da machst. Und erzähl da gerne auch von mir. Ich bin, wenn ich das richtig rechne, da muss man immer nochmal nachdenken, 58 inzwischen. Ja, ich lebe in der Gegend von Heidelberg, also im Süden von Deutschland. Und ich bin Pianist.
Sehr schön. Auf den Punkt, ne, Pianist, kann man sich was drunter vorstellen. Wir sehen auch schon das Klavier im Hintergrund. Schöne Sache, Musiker also. Zwei sogar, genau. Und ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ich hatte nämlich früher auch mal Klavierunterricht und wollte dann da auch in die Richtung mich bewegen. Leider war ich da zu jung und zu früh dran und hat mich dann vom Klavierlehrer so ein bisschen versteckt und hatte da so keine intrinsische Motivation. Das kam dann doch eher von meiner Mutter, die sich vorgestellt hat, wie schön und toll das doch wäre, wenn ich eben Klavier spielen könnte. Aber im Nachhinein bereue ich es schon so ein bisschen.
Ja, das war eigentlich schon ziemlich drin in dem Thema, also wo ich mich quasi auch darauf konzentriere. Das sind nämlich genauso Fälle wie du. Also ich habe mich spezialisiert auf Arbeit mit Erwachsenen und ich habe so ein Konzept entwickelt für Leute, die halt spät und für die meisten gefühlt zu spät irgendwie das Klavier entdecken für sich und irgendwann, also manchmal sind es Leute wie du, die schon mal Unterricht hatten und als Kind rebelliert haben. Oder was heißt rebelliert? Manchmal ist es ja auch so, dass man wirklich schlimme Erfahrungen gemacht hat. Ne? Da gibt es so diese typischen Geschichten mit Klavierlehrer mit Stöckchen, der auf die Finger klopft und solche Geschichten. Aber auf jeden Fall gibt es auch Leute, die nie gespielt haben und die irgendwann im höheren Alter, sage ich jetzt einfach mal so ganz allgemein, entdecken, wow, ich bin so ein Musikfan, ich höre gern Musik, ich höre besonders gern Klaviermusik und ich will es gerne auch mit meinen eigenen Händen irgendwie anfassen. Ich will die Musik anfassen. Mhm. Das ist so mein Spezialthema.
Sehr cool. Ja, das hat schon auch was, finde ich. Klavierspielen oder auch Gitarre, genauso wie Sprachen lernen, sind ja auch kognitiv, weiß man ja, sehr gute Möglichkeiten, sich ein bisschen zu erweitern, verbessern, weiterzuentwickeln. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und du hast aber schon eine Sache gesagt, die ich ganz spannend fand. Also dieses, für manche, die das Gefühl haben, es ist schon zu spät. Weil meines Erachtens, also für was Neues zu lernen, kann es ja eigentlich nie zu spät sein. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist ganz richtig. Natürlich hat man, wenn man sagt zu spät, auch gewisse Bilder im Kopf, was man erreichen müsste. Das hat auch ein bisschen mit dem zu tun, wie man es Kindern vermittelt. Da wird auch so ein Druck aufgebaut, so ein Leistungsdruck und Wettbewerbe und diese ganzen Sachen. Als müsste man was beweisen, als müsste man irgendwann auf der und der Bühne spielen. Das kann eine Motivation sein, das kann aber auch natürlich für die, die es dann nicht schaffen, sehr frustrierend sein. Und ich denke, wenn du als Erwachsener spielen lernen möchtest, dann hast du ein anderes Ziel, dann hast du gar nicht dieses Ziel nach außen, sondern eher ein Ziel nach innen. Das ist eine Art Wellness, die du dir gönnen möchtest. Ne? Also was du eben gesagt hast, die kognitive Seite ist natürlich auch für viele ein wichtiger Beweggrund. Das weiß man inzwischen, dass das sehr, sehr viel macht, also sehr viele positive Nebeneffekte hat, sowas wie Klavierspielen. Aber ich versuche den Leuten erstmal so diesen Druck zu nehmen. Also viele kommen tatsächlich, das ist ja so konditioniert, schon seit früher Kindheit, dass man sich da unter Druck setzt. Das versuche ich denen zu nehmen. Und meine Botschaft ist eigentlich immer, dass es gar nicht so wichtig ist, was du mit dem Klavier machst, im Sinne von Leistung, im Sinne, das und das will ich mal können, sondern es ist viel wichtiger, was das Klavier mit dir macht. Weil das hat eine Wirkung. Allein der Klang, die Vibrationen, die mentalen Prozesse, die Bewegungen und all das, also diese Einheit von ganz, ganz vielem, macht was mit dir und ist einfach wahnsinnig cool. Also ist ein tolles Erlebnis. Und viele, gerade Erwachsene, die so im, sagen wir mal, im Business sind, die viel zu tun haben und so weiter, die sagen, das ist die echte Auszeit, die sie sich nehmen, weil das geht nicht mit halber Kraft. Wenn du am Klavier bist, dann musst du dich da ganz rein denken und spüren mit allem, mit dem Verstand, mit den Emotionen. Und du bist dann einfach weg. Einfach weg. Du tauchst einfach ab. Das ist, wo hat man das heute?
Richtig. Diese Art Achtsamkeit auch in dem Sinne, das kann schon wirklich sehr, sehr gut tun, sich damit zu beschäftigen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Und auch so wichtig, was du eben gesagt hast mit diesem früher in der Kindheit, wo viele eben diesen Leistungsdruck verspüren. Das ist ja nicht nur beim Klavierspielen, sondern ganz allgemein. Und das eben zu shiften, zu verändern und das dann mit einem gewissen Spaßfaktor und mit eigenem Interesse, mit eigener Motivation anzugehen, ist natürlich so viel wertvoller. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, du fokussierst dich vor allem jetzt auf Erwachsene, die das Gefühl haben, dass es vielleicht schon zu spät wäre.
Ja, das ist schon seit 25 Jahren mache ich solche Workshops. Also es ist bei mir nicht das klassische Setting, wo ja, da kommt jemand jede Woche zum Unterricht, so wie in der Musikschule oder so, wie es bei Kindern ja natürlich üblich ist, sondern ich habe so ein Konzept entwickelt, speziell für Erwachsene, so eine Art Crashkurs. Einfach weil auch die Beobachtung ist, viele, die spät anfangen, geben relativ früh auf. Ja, man hat als Erwachsene eine hohe Erwartung, man hat anders als ein Kind schon eine Idee, was Klaviermusik ist. Und wenn das, was ich da mühsam hinkriege, nicht im Entferntesten nach diesem Bild klingt, sozusagen, was ich schon im Kopf habe, dann gebe ich irgendwann auf und denke, das schaffe ich eh nicht. Und deswegen mache ich so, ich packe quasi das, was in einem Jahr sonst ungefähr stattfindet, packe ich in ein Wochenende oder in einen Fünftageskurs, je nachdem. Das ist dann also wirklich sehr intensiv. Aber es ist tatsächlich so, nach so einer kurzen, intensiven Zeit hat man quasi das erste halbe Jahr bis das erste Jahr, das kann man ja nicht ganz genau definieren, hat man eigentlich übersprungen. Also die schwierigste Zeit hat man hinter sich und man hat gar nicht gemerkt, dass sie schwierig war, weil man so drin war und weil man so einen Spaß hatte, dass man gar nicht merkt, dass es auch Arbeit war. Und dieses, da bin ich also seit, wie gesagt, 25 Jahren viel unterwegs in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Italien und mache eben sehr regelmäßig solche Intensivgeschoss.
Sehr cool. Klingt echt spannend. Und es ist ja häufig, ich vergleiche das gerne mit einem Fitnessstudio, so dass man sagt, man fängt an und sieht dann eben anfangs kaum Resultate oder Verbesserungen und gibt dann eben relativ schnell auf, leider. Und das, glaube ich, ist ein Phänomen, das dann auch beim Klavierspielen eine Rolle spielen kann. Aber wenn du sagst, man hat halt diese intensive Zeit, kann dann relativ schnell sozusagen aufholen. Klar, dann ist die Motivation, dran zu bleiben, bestimmt wesentlich höher. Also echt eine coole Geschichte, die du da schon seit 25 Jahren machst. Also das ist auch durchaus beeindruckend. Und jetzt Thema 25 Jahre, da ist natürlich für die Zuhörer bestimmt auch spannend, wie du da hingekommen bist. Das wird jetzt quasi unsere Reise durch deine berufliche Laufbahn einleiten, zu sagen, wo hast du angefangen, wie bist du da hingekommen. Bevor wir damit aber loslegen, für dich auch einmal die sogenannte Random Question. Bist du bereit für die Random Question?
Ich wusste zwar nicht, dass die kommt, aber ich bin sehr neugierig.
Ist eine kleine Überraschung, ganz genau. Die Random Question wäre, was ist denn deine Lieblingsfarbe und warum?
Das ist eine sehr harte Frage.
Es ist eine random question. Da kann alles dabei rauskommen. Soll ein bisschen dienen, dass man dich so ein bisschen besser kennenlernt, besser einschätzt.
Ja, also so eine Frage steckt ein bisschen in der Schublade und ich sitze ungern in Schubladen, aber ich beantworte sie trotzdem.
Okay.
Ich glaube, es wäre tendenziell eher grün.
Okay.
Da muss ich dazu sagen, das ist nicht politisch gemeint, aber ich bin ein Mensch, der schon seit der Kindheit sehr, sehr viel und sehr gerne in der Natur war. Ich habe meine Kindheit und Jugend viel im Wald verbracht mit meinen Kumpels. Ja, waren eigentlich immer im Grünen sozusagen und ich mache das.
Super, tolle Antwort, kann man absolut nachvollziehen und siehste, jetzt weiß man schon ein bisschen mehr über dich, dass du eben Natur verbunden unterwegs warst und unterwegs bist. Aber let's go auf Bahn. Womit ich gerne beginne, ist, was war denn so deine erste Station nach der Schule, die für dich beruflich relevant war? Jetzt nicht unbedingt irgendwelche Nebenjobs oder Zeitung austragen, sondern so deine erste Station, wo du sagen würdest, ja, das ist für mich die erste Berufserfahrung.
Ja, das ist so, als Musiker ist es, glaube ich, eher typisch, dass das fließend ist. Das ist, ja, glaube ich, anders als in anderen Biografien, dass man erstmal die Schule abschließt, dann überlegt man, was man will, dann macht man halt diese Ausbildung, wechselt vielleicht noch die Ausbildung.
Und dann diskutiert man noch 5 Stunden und 5 Tage lang mit den Eltern, dass man doch was Sicheres machen soll.
Genau. Das war bei mir nicht so, obwohl diese Diskussion gab es auch, aber es gab für mich nicht so diesen Cut, okay, jetzt bin ich in der Arbeit, sondern es hat sich immer überlagert. Ich habe schon als Schüler angefangen, Klavierunterricht zu geben, andere haben halt Nachhilfe gegeben und bei mir war es halt so, ich konnte Klavier spielen und haben schon aus der Nachbarschaft irgendwelche Eltern angefragt, kannst du denn nicht meiner Tochter mal zeigen, wie das geht? Das habe ich so mit 14, 15 angefangen, das war so ein schöner Nebenverdienst. Ich hatte allerdings dann auch erstmal vor, Medizin zu studieren. Oh. Die Eltern, alle, die es gut mit einem meinen und die es besser wissen müssen, und diese Kategorie von Menschen haben mir alle gesagt, mach nicht dein Hobby zum Beruf. Du unglücklich damit.
Lern was Richtiges. Ja, das ist ein großes Diskussionspotenzial. Da gibt es auch ganz verschiedene Argumentationen und Studien etc. Spannendes Thema.
Glaube ich, ja. Und ich kriege das auch mit von meinen Klavierschülern. Ich habe hier und da auch noch jugendliche Schüler, die hier ein- und ausgehen. Okay. Und da kriege ich in der entsprechenden Lebensphase, sage ich mal, wenn die so Richtung Abi gehen, genau diese Diskussionen mit, die sie mir dann auch berichten von zu Hause und so. Und ich habe also diesen Rat bekommen, war da nicht so ganz glücklich mit. Ich war natürlich an der Medizin auch sehr interessiert. Das hat mich, also Naturwissenschaft hat mich interessiert, wie gesagt, ich als Naturkind damals fand ich irgendwie alles toll. Hätte auch tatsächlich wieder erwarten, dann sogar einen Studienplatz bekommen. Hatte einen sogar und den habe ich dann aber nicht angetreten. Eigentlich letztendlich war es deswegen, weil im Zivildienst mir alle Ärzte, die ich da kennengelernt habe, da habe ich Rettungsdienst gemacht im Zivildienst. Ich habe keinen Arzt kennengelernt, der mit seinem Job zufrieden war. Die haben alle gesagt, wenn du was
keinen einzigen.
Keinen einzigen. In der Zeit damals war das so. Ich meine, das war auch die Zeit, wo Ärzte, die gerade diese Assistenzärzte, die mussten, glaube ich, irgendwie sowas wie 48-Stunden-Schichten schieben und sowas. Also die waren alle mega frustriert, so nach dem Motto, was sie sich mal vorgestellt haben, was sie machen, was sie der Welt Gutes tun und wie sie sich dann plötzlich in so einem Räderwerk wiederfinden, wo sie einfach nur funktionieren müssen. Die haben alle gesagt, mach was anderes, wenn du was anderes hast. Und da habe ich gedacht, na gut, okay, das habe ich jetzt aus erster Hand. Und ich hatte einen guten Kumpel, der hat keinen Studienplatz bekommen, der wollte unbedingt Arzt werden. Und der ist durch die ganze Welt geflogen, um sich überall einzuschreiben, wo man halt ohne Numerus Clausus reinkommt. Der ist dann tatsächlich nachgerückt in Heidelberg. Als ich abgesagt habe, hat der im Nachrückverfahren eine Stelle bekommen. Da habe ich gesagt, okay, super, dann hast du jetzt meinen Platz.
Ja,
und der ist jetzt heute ein leidenschaftlicher Arzt. Und da habe ich gedacht, ja, also man muss einfach das machen, wo die Leidenschaft ist. Bei ihm war die Leidenschaft ganz klar da. Und deswegen hat er alles dafür getan. Und ich war froh, dass ich ihm das quasi, also ich nicht aktiv, es hat sich so angefühlt, als hätte er quasi meinen frei gewordenen Platz übernommen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich mache Musik. Ich hatte aber gar keine Idee, wirklich keine Idee, was man damit beruflich macht. Okay. Gar nicht. Ich habe zwar erstmal Schulmusikstudium gemacht, das ist das Studium, dass man dann Lehrer wird an einem Gymnasium, aber das habe ich überhaupt nicht mit dem Ziel gemacht, tatsächlich Lehrer zu werden, sondern einfach, weil ich wusste, das ist ein Breitenstudium, wo man alles lernt, ne, wo man Klavierspielen intensiviert, wo man Gesang und Chorleitung, Dirigieren, Orchesterleitung, Komposition, alles.
Sehr allgemein und breit aufgestellt.
Genau. Und da habe ich gesagt, das mache ich und dann habe ich einen Horizont, der sehr breit ist und dann kann ich immer noch sehen, wo ich mich dann irgendwie wiederfinde. Und auch zurück zu deiner Frage, in der ganzen Zeit habe ich natürlich auch schon meine ersten Jobs gemacht. Also ich hatte Schüler, ich habe dann irgendwann angefangen, Chöre zu leiten, habe Kompositionsaufträge gemacht und eigentlich alles, was anfiel, habe ich halt gemacht. Ich habe auch in der einen oder anderen Band gespielt oder aber auch genau in Kneipen Barmusik gemacht. Und so alles, was halt anfiel, ja, ich war immer interessiert, auszuprobieren, was es gibt. Und wenn es irgendwo eine Anfrage gab oder irgendein Projekt oder so, habe ich das gemacht. Von daher hat sich das bei mir schon sehr verzahnt. Und ich glaube, das ist als Musiker auch relativ normal, dass man nicht erstmal sein Studium macht, quasi in der Theorie und dann fängt man an zu arbeiten, sondern man ist dann eigentlich im Gewühle schon drin.
Sehr schön. Aber wenn du mit 14 Jahren bereits Unterricht gegeben hast, wann hast du denn dann angefangen, Klavier zu spielen?
So mit 8, 9. Also ungefähr, ich glaube, das ist jetzt nächstes Jahr 50 Jahre her.
Cool. Und aber auch da dann die Frage, ne, weil da gibt's ja die Parallele mit mir, dass ich war auch ungefähr so alt, Grundschulalter noch. Und kam das aber von dir oder eher von deiner Mutter oder von deinem Vater zum Beispiel?
Das kam von mir. Das war bei uns auch, wie ich inzwischen weiß, biografisch ein bisschen untypisch, weil ich habe im Studium festgestellt, die meisten Kollegen kamen aus Elternhäusern, wo es einfach dazugehört hat. Nein. Oder wo sogar die Eltern Profis waren. Bei mir war es anders. Bei mir gab es weit und breit niemanden, der Musik gemacht hat. Also auch in der weiteren Familie nicht. Und ich hatte nur einmal so ein kleines Aha-Erlebnis in der Grundschule. Da hat ein Freund meiner damaligen Musiklehrerin, der war Trompeter, der hat uns die Trompete gezeigt. Und ich war halt der Einzige, denn wir durften alle mal probieren dann, der hat uns vorgespielt und so. Ich war der Einzige, der den Ton rausgebracht hat. Und das lag einfach dran, dass ein Freund meines Vaters Jäger war und der hat mir mal gezeigt, wie man ins Jagdhorn bläst. Und es funktioniert halt genauso. Bei alle anderen haben gedacht, das ist wie eine Blockflöte. Ich puste einfach rein und da kommt halt nichts raus. Und ich wusste halt, dass man so machen muss. Und dann kam so ein Quarkton raus. Und dann bin ich nach Hause gegangen nach der Schule, habe meiner Mama gesagt, Mama, ich bin musikalisch, ich war der Einzige, der Trompete spielen konnte. Das war der Anfang. Also sehr eine cool. Völlig gescheuerte Geschichte, wo man denkt, ja gut, okay, kann ja mal passieren, was kann daraus werden? Aber daraus ist tatsächlich dann diese ganze Story entstanden. Mit der Trompete, es war dann nichts, meine Mutter fand es nicht gut. Und dann haben wir ein Klavier, die Freundin meiner Oma, hat davon Wind bekommen und hat gesagt, naja, wenn er Musik machen will, kann er unser Klavier haben. Ja, und dann haben wir ein Klavier bekommen. Und
das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also das ist ja echt ein Glücksgriff geradezu. Ja,
das stand bei denen im Weg, im Hausflur, in kleine Mietswohnung. Und die war froh, dass es jemand nimmt, der sich dran freut. So war das so.
Hat dann sich quasi seinen geschickt. Lauf. Ah, sehr, sehr cool. Aber es sind diese Schlüsselmomente oft, ne, die im Nachhinein erst für uns wirklich ihre Bedeutsamkeit offenbaren, weil anfangs, ich hatte so eine ähnliche Geschichte mit Schlagzeug, das war auch im Musikunterricht im Gymnasium, wo es hieß, jemand, der dieses Stück, diesen Teil spielen kann, kriegt irgendwie eine 1 oder einen positiven Vermerk für die Mitarbeitsnote. Und das haben 8 Leute versucht, ne? Und ich kam natürlich zu spät zum Unterricht, muss ich auch dazu sagen, wie sehr, sehr oft. Hab dann mitgekriegt, dass die da irgendwie am Schlagzeug sind und das keiner hinbekommen hat. Und da hat die Lehrerin mich natürlich gleich so ein bisschen herausgefordert, so, Alex, jetzt setz dich mal da hin, jetzt kannst du das mal probieren. Und dann hatte ich irgendwie eine Minute oder zwei Zeit, mir das anzuschauen. Da gab es so eine Art Videoclip und dann habe ich das nachgemacht. Und es hat tatsächlich funktioniert. Dann haben die Mitschüler applaudiert. Was mir ganz, ganz komisch vorkam, weil ich habe ja die Leute, die vorher das nicht geschafft haben, gar nicht richtig mitbekommen. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Ja, guck mal, anscheinend kriege ich das ganz gut hin und hat dann natürlich auch Spaß gemacht. Ich habe dann auch im Nachgang nicht genommen, kurze Zeit später, weil, wie auch bei dir, das hat sich dann gefügt, gab es einen Erzieher im Kinderhort, in dem ich war, der eben Schlagzeug gespielt hat und in der Schule nebenan gab es im Keller eins. Dann haben wir uns einmal die Woche dahingesetzt. Aber auch da hatte ich dann leider nicht die Geduld, das durchzuziehen.
Ja, aber oft Schade. Sind es wirklich diese ganz unscheinbaren Begebenheiten, die wir, und da glaube ich, muss man sehr aufmerksam werden, wenn man das vom Prinzip her weiß. Es gibt solche ganz unscheinbaren Momente, und sei es, dass man einem Kind ein Buch schenkt, weil man gerade ein besseres gefunden hat. Und dann kann das kann manchmal wirklich life-changing sein. Man darf das nicht unterschätzen, was diese kleinen Begebenheiten, diese kleinen netten Geschichten, die sich eigentlich täglich ereignen, was die wirklich für Weichenstellungen manchmal sein können. Die haben immer das Potenzial, muss man vielleicht so mal sagen.
Absolut.
Ja, man muss tatsächlich, das ist schon das Spezielle beim Musikberuf, du musst eigentlich deinen Beruf quasi fast beginnen, ungefähr 10 Jahre, bevor du die Berufsausbildung beginnst, musst du eigentlich einigermaßen konsequent dich dieser Sache widmen, sonst hast du gar keine Chance, in die Ausbildung zu kommen.
Wow, okay.
Es gibt auch Leute, die es ein bisschen schneller schaffen. Es gibt manche, die erst dann, sagen wir mit 12, 13, 14 anfangen, ein Instrument zu spielen und dann schnell vorankommen. Das gibt's manchmal auch. Aber eigentlich sind es Ja, man sagt, 10.000 Stunden sollte man mit dieser Materie sich beschäftigt haben. Und das ist viel.
Das habe ich schon oft gehört. Und du meinst aber, dass es darum geht, dass man nicht, dass man das nachweisen kann, dass man das schon so lange gemacht hat,
nein.
sondern einfach von der Qualität her, ne, dass man so gut
wie. Du kannst deine Aufnahmeprüfung bestehen. Du schaffst, weil du musst ja eine Aufnahmeprüfung machen in so einem Studium. Da wird schon ganz schön, also da wird ein hoher Anspruch angelegt. Also eine hohe Messlatte ist das.
Super. Wirklich ganz, ganz wichtig, das möchte ich auch nochmal wiederholen, diese Schlüsselmomente, die es eben geben kann. Und ich glaube ganz fest in der Arbeit mit Jugendlichen daran, dass es auch in der Verantwortung von dem Umfeld liegt, dass man das erkennt, eventuell diese Talente, diese Interessen, weil ich als Achtjähriger, ne, oder in dem Gymnasium dann bei dem Schlagzeug, da war ich irgendwie 12 oder 13, da war mir nicht bewusst, dass das vielleicht was Besonderes ist. Und wenn dann eben eine Musiklehrerin oder ein Mitschüler oder die Eltern, Lehrer, wer auch immer, vielleicht gesagt hätte, guck mal, das hast du ja super hingekriegt, vielleicht wäre das ja was für dich, dann wäre mir das zu dem Zeitpunkt vielleicht viel bewusster geworden. Zwei Dinge, die ich den Zuhörern mitgeben möchte. Seid auf der Hut, Schlüsselmomente von anderen festzustellen, die das vielleicht in dem Moment selber gar nicht mitbekommen. Das gilt übrigens auch im negativen Sinne. Also es kann sein, dass eine Lehrkraft oder Mama oder Papa so einen Satz sagt, sowas wie, das ist doch nichts für dich. Und das dann auch im Gehirn gespeichert wird und ein Leben lang mitgetragen wird. Also vorsichtig bei sowas. Und zweitens jetzt von dir als Experten, als Musiker, 10.000 Stunden da rein zu verwenden, wirklich eine gewisse Qualität zu erreichen, dann auch Aufnahmeprüfungen etc. zu bestehen. Habe ich das gut zusammengefasst?
Das ist gut zusammengefasst. Das ist eben nicht in jedem Metier so, aber bei so Musik ist es definitiv so. Aber was ich zu diesen Schlüsselmomenten noch sagen wollte, hast du es auch eben sehr gut auf den Punkt gebracht. Diese Geschichten habe ich sehr, sehr oft gehört. Ja, wenn ich mit Erwachsenen arbeite oder Senioren. Also ich würde sagen, 50% der Leute, die in so einen Workshop kommen, sagen mir, ja, damals in der Musikschule, der Musiklehrer hat mir gesagt, sing mal nicht mit, du singst falsch oder du bist unmusikalisch oder sowas.
Okay.
Und ich bin mir sicher, das waren gar nicht alles Negativbeispiele von schrecklichen Lehrern. Jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder hat mal schlechte Laune und flaumt auch mal jemand an. Aber das kann, wenn das bei dem Kind oder dem Jugendlichen gerade auch der falsche Moment ist, kann das so tief reingehen. Das bleibt ein Leben lang hängen. Und
ja.
Dann bitte nicht denken, ja, aber das ist doch Quatsch, ich war damals klein und dumm. Oder da sagen alle, das ist nichts, da kann man kein Geld mitverdienen oder so. Das ist nicht relevant. Wenn du dich an so einen Moment erinnerst, an so ein Schlüsselerlebnis, wie ich damals mit der Trompete, ich als kleiner Achtjähriger, der dann euphorisch war, wie gut bin ich denn? Das ist relevant. Man darf sich das nicht ausreden lassen. Und das machen die Erwachsenen gerne mit Kindern, wenn die dann da so süß angerannt kommen. Ja, Mama, ich kann das oder so. Dass sie sagen, ja, ist schon gut und jetzt machen wir wieder was Richtiges. Nimm das einfach ernst. Wenn das mit dir passiert, so was dich emotional so begeistert, dann ist es relevant und dann nimm es auch ernst.
100%. Hätte ich nicht besser sagen können. Und wovon wir eigentlich sprechen, sind eben diese Glaubenssätze, die halt entstehen können, ne? Vor allem in der Kindheit. Und das sehe ich halt auch in meiner Verantwortung in der Arbeit mit Jugendlichen, diese Glaubenssätze zu entdecken. Beziehungsweise die Fähigkeiten bei Jugendlichen der Selbstreflexion zu aktivieren, damit sie sich bewusst werden, welche Glaubenssätze sie haben, die dann anzugehen und vielleicht sogar aufzulösen oder zu verändern. Aber es ist genau wie du sagst, hört einfach nicht darauf. Und wenn das relevant ist und sich das gut anfühlt, dann darf man da gerne weitermachen. Nicht jeden Preis natürlich, aber seine Leidenschaft so ein bisschen verfolgen. Großartig. So ähnlich, wie du das gemacht hast, glaube ich. Denn du hast ja gesagt, in der Schule hat es schon begonnen und hat sich dann immer so ein bisschen miteinander weiterentwickelt. Ne? Und wie war denn aber dann dein nächster Step sozusagen? Also wann war so dann dein erster Moment, vielleicht dein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich mir sicher, es muss die Musik werden oder es geht auf jeden Fall in die Richtung?
Ja, ich glaube, das war schon in der Abi-Zeit. Ich habe ja Leistungskurs Musik gemacht, aber ja, Musik
logisch
war relevant. Und es war sehr, sehr cool. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und trotzdem war in der Zeit noch dieses mit dem Medizinstudium irgendwie, ist immer so hin und her gependelt. Und als ich dann im Zivildienst war, wurde es mir klar, dass ich in diese Richtung gehen will. Und dann habe ich nach einer sagen wir mal, vielleicht war es ein Jahr ungefähr, dass ich mehr oder weniger pausiert habe, auch mit dem Klavier regelmäßig üben oder auch Unterricht nehmen. Dann habe ich gesagt, ich mache zumindest mal so eine Aufnahmeprüfung und dann habe ich wieder Unterricht genommen. Natürlich, das hat ja auch Geld gekostet. Als Zivi hat man nicht so diese Ressourcen. Aber immerhin, das habe ich gemacht.
Willst du vielleicht kurz an der Stelle nochmal beschreiben, was der Zivildienst war? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das noch alle wissen und noch alle kennen. Das ist ja schon eine Weile, gibt es nicht mehr.
Also früher war das, also bis, weiß gar nicht, bis wann waren das? Bis Anfang der 90er oder so. Da war ja, gab es ja eine Wehrpflicht, dass man eben zur Bundeswehr muss als junger Mann.
Exakt.
Man konnte dann diese Wehrpflicht verweigern, also man konnte den Wehrdienst verweigern, musste dann, bei mir war es tatsächlich noch so, da musste man so zu so einer kleinen Verhandlung, das war sowieso eine Pseudogerichtsverhandlung, man musste erzählen, warum man im schlimmsten Fall keine Menschen erschießen will.
Das ist mit 18 Jahren dann quasi wie vor Gericht.
Ja, genau. Das war schon, also man musste es erstmal schriftlich begründen und da wurde man nochmal so ein bisschen ausgefragt. Ja, und das habe ich dann, das war für mich einfach ganz, ganz klar, das ist für mich keine Option, ich gehe da nicht hin. Und habe dann eben den Wehrdienst verweigert, wie es so schön hieß. Ja, auch von der Begrifflichkeit, wenn ich das heute überlege, das klingt allein schon so böse, verweigern. Ne? Auf jeden Fall, dann musste man einen Ersatzdienst leisten und das war dann der sogenannte Zivildienst und der war im sozialen Bereich oder medizinischen Bereich. Viele Leute haben da in Krankenhäusern sowas wie Krankenpflege gemacht. Pflegehilfskräfte waren es dann eigentlich. Da gab es auch Jugendarbeit und was gab es denn dann noch? Ich weiß gar nicht, was es da alles gab. Also in vielen sozialen und medizinischen und Hilfe und Feuerwehr oder Katastrophenschutz und was es da alles gab. Und ich bin halt dann zum Roten Kreuz gegangen als Rettungssanitäter, habe auch so eine kleine Ausbildung bekommen. Und dann bin ich tatsächlich, damals waren es 20 Monate. Also ich hatte 20 Monate Zivildienst zu leisten.
20 sogar, nicht nur ein Jahr. Aber Wehrdienst wäre dann ein Jahr gewesen oder auch länger?
Wehrdienst war kürzer, war auch ein bisschen über ein Jahr, glaube ich. Irgendwie gab es dann noch so ein Argument, warum dann der Zivildienst länger sein muss. Natürlich, der Hintergrund war sicher, dass man nicht wollte, dass zu viel, also wenn es gleich gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch mehr gewesen, die nicht hingegangen wären zum Militär.
Ja, okay. Also eine Zusatzmotivation, sich eher für den Wehrdienst zu entscheiden, weil das dann nicht so lange dauert. Cool, ne? Danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Glaube ich schon nochmal interessant. Waren halt andere Zeiten, mittlerweile überhaupt nicht mehr verpflichtend. Natürlich kann man das trotzdem machen. Das hat durchaus Vor- und Nachteile. Wir waren bei Zivildienst und dann ging es in die erste musikalische Station.
Ja, und die erste Station war dann eben dieses Studium, dass ich mich dann auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet habe und die dann auch bestanden habe. Und dann
Gratulation.
Losgelegt und dann bin ich dann halt da durchs Studium durchgegangen. Und ich hatte in dem Studium dann auch eine sehr, sehr prägende Begegnung, relativ am Ende des Studiums. Dass ich noch zu einem Professor, also da war eine Koryphäe, da war also ein ganz großer Pianist damals an dieser Hochschule, der sehr berühmt war, zu dem man eigentlich nicht kam als Normalo. Und ich hatte trotzdem den Mut, ihn anzusprechen, als ich ihm mal über den Weg gestolpert bin im Treppenhaus und habe ihn einfach gefragt, ob er mich nehmen würde. Und dann hat er gesagt, ja, ich nehme sie, ohne dass ich ihn nochmal vorspielen musste. Ich weiß bis heute nicht, warum er das gemacht hat. Und das hat mich so geprägt und so verändert in meiner ganzen Idee von dem, was Musik ist, was Klavierspielen ist. Und das war für mich einfach ein Wahnsinn. Also das war ein unglaublich inspirierender Mensch. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man solchen Menschen auch im Leben begegnet und diese Begegnung auch sucht. Also, dass man da auch keine Skrupel hat. Ich habe mich eigentlich, glaube ich, bestimmt ein, zwei Jahre nicht wirklich getraut. Wir haben
völlig
immer
normal
Kommilitonen gesagt, geh doch mal zu dem, frag doch den mal. Und ich kann doch zu dem nicht gehen. Also wer bin ich denn das? Ich weiß ja, welche Schlange stehen. Und ich habe mir in dem Moment wirklich diesen Ruck gegeben. Ich habe mir in dem Moment einfach gesagt, egal, hab jetzt keine Skrupel. Das ist vielleicht die letzte Chance, weil in einem Jahr bist du aus diesem Laden draußen. Wenn du ihn jetzt nicht anquatscht, dann machst du es nie. Und dann habe ich einfach gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja. Und ich war völlig schockiert. Ja, warum?
Super.
Ich wollte ihn doch vorspielen. Nein, Sie brauchen mir nicht vorspielen. Ich nehme Sie. Ja? Und er fand es gerade cool, dass ich so frech war. Dass ich nicht so diese Respektdistanz hatte, sondern einfach gesagt, hätten Sie Platz für mich. Und dadurch, weil ich dann am recht zum Ende des Studiums bei diesem großen Meister noch gelandet bin, der so inspirierend war, habe ich mich dann entschieden, noch andere Studiengänge in Angriff zu nehmen. Ich habe dann also nochmal eine Aufnahmeprüfung gemacht für einen höheren Studiengang. Die habe ich bestanden. Dann habe ich noch ein paar Semester eben da mit Klavierschwerpunkt studiert und dann habe ich nochmal eine Aufnahmeprüfung gemacht für eine künstlerische Ausbildung, also die nochmal ein Level höher ist, wo man eigentlich, ja, wo ich nie gedacht hätte, dass ich eine Chance habe, reinzukommen. Aber bis dahin habe ich bei ihm auch schon so viel gelernt, dass es dann sogar auch gepasst hat. Ich habe also dann diese drei Studiengänge hintereinander gemacht und dann noch parallel dazu, also das war die klassische Pianistenausbildung sozusagen, und parallel dazu habe ich aber noch einen weiteren Studiengang belegt, woanders dann. Das war Jazz und Popularmusik, weil ich mich einfach für diese ganze Improvisationsgeschichte immer interessiert habe. Also da war ich sehr untypisch für einen klassisch ausgebildeten Musiker. Ja, also dann habe ich also vier verschiedene Studiengänge so miteinander vermischt.
Geil. Vier Stück gleich.
Also die
Nicht
haben sich
schlecht.
überlappt, ne? Die haben sich überlappt. Das war nicht hintereinander.
Verstehe ich. Hast du vielleicht für die Zuhörer noch mal so diese Begrifflichkeiten, wie diese Studiengänge damals hießen und heißen die immer noch so? Fände ich vielleicht ganz interessant.
Ich glaube, die heißen inzwischen anders. Also man blickt da ja gar nicht mehr durch, was die
Da wird
Hochschulen.
ständig was geändert, ja.
Ja, das liegt ja daran, dass inzwischen die Hochschulen miteinander konkurrieren. Und wenn die Studiengänge bei allen Hochschulen gleich heißen, dann glaubt man, dass man sie vergleichen könnte. Und wenn die aber einen anderen Namen haben, dann denkt man, das ist was ganz Besonderes, ne? Das ist der Hintergrund.
Okay, verstehe.
Also, das war Schulmusik anfangs. Ist hier in Baden-Württemberg das Studium für Gymnasialschulmusik. Und dann war das Diplom-Musiklehrer, das ist die Instrumentalpädagogik fürs Klavier. Also ein Klavierstudium mit pädagogischen Musikschullehrer, sowas. Ne? Und dann war es die künstlerische Ausbildung Klavier, das war der Aufbau, also der Pianistenlehrgang sozusagen, das für Solo-Klavier. Und dann das andere war dann Verbreiterungsfach Jazz und Popularmusik. Da habe ich also Jazz, Klavier, diese ganzen Sachen gemacht, aber auch Jazz, Rock, Pop-Arrangement, Big Bands leiten, und so weiter.
So, da hast du dich sehr breit aufgestellt. Also ist ja witzig, weil damals wusstest du vielleicht noch gar nicht, dass du dich komplett selbstständig machen willst mit dem, was du heute machst. Hast dich aber schon mal unterbewusst dafür vorbereitet, sozusagen,
Ja.
mit dieser breiten Aufstellung. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Koryphäe, weil das ist ja so spannend und so großartig zu hören, dass wenn man den Mut hat zu fragen, ja, im schlimmsten Fall sagt die Person ja.
Ja,
Beziehungsweise im
genau.
besten Fall und im schlimmsten Fall ist halt ein Nein und das ist ja jetzt auch nicht problematisch. Also wieso denn nicht fragen? Am Ende könnte es
Genau.
ja geil werden und funktionieren.
Und
Super,
im
dass du
schlimmsten
dich das
Fall, das
getraut
Nein
hast.
tut auch nicht so weh, wie man denkt. Man befürchtet ja immer, dass das Nein einen völlig umhaut. Aber letztendlich, wenn du von so einer Person, wo du weißt, den muss ich einfach mal anquatschen, wenn du von dem dann doch das Nein bekommst, dann hast du trotzdem ein gutes Gefühl, weil du hast dir diesen Ruck gegeben und du hast mit ihm gesprochen. Und vielleicht ist dieses Nein ja auch nur ein Nein, weil es gerade nicht gepasst hat, und dann hinterher siehst du dann nächste Woche nochmal auf der Treppe und dann sagt er übrigens, vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Dann hat er dich mal
Ja, zum
gesehen.
Beispiel.
Genau.
Und du hast dich eben getraut und es ist so wichtig, das einfach mal auszuprobieren. Das ist wirklich, du hast ja auch vorhin gesagt mit diesem, wer bin ich denn, dass ich jetzt glaube, den fragen zu können und so. Also erstens kann man sich an diese Neins gewöhnen und zweitens verliert man ja nichts. Also wenn der Ja sagt, super geil, wenn der Nein sagt, bin ich an der gleichen Stelle wie vorher auch. Also habe ich nichts verloren. So. Ganz, ganz wichtig, sich das zu trauen. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. In jeder Situation, traut euch, kann ja funktionieren. Genau. Und jetzt hast du deine vier Studiengänge durchgezogen. Nimm uns vielleicht nochmal ganz kurz mit in die Entscheidungsfindung. Also gerade was das erste Studium angeht. Wie war die Entwicklung dorthin? War das für dich einfach? War das leicht? Hast du dann verschiedene Universitäten verglichen? Wie war die Reise dahin?
Ja, der Vergleich, also ich habe nicht so viele verglichen. Ich hatte Aufnahmeprüfung gemacht an drei Hochschulen, aber die in Mannheim, wo ich dann genommen wurde, das war damals sogar in Heidelberg, die waren geteilt auf zwei Standorte. Da wollte ich eigentlich hin, weil ich dann nicht hätte umziehen müssen. Bei den anderen hatte ich auch keinen Platz bekommen, nur war auf die Warteliste wurde ich gesetzt und dann war es auch klar. Und dazu muss ich vielleicht noch sagen, ich war auch nicht so super flexibel damals. Ich habe halt schon auch früh Familie gegründet, ne? Und das war dann schon soweit. Also bin mit dem ersten Kind schon ins Studium gegangen.
Wie alt warst du? Das ist natürlich eine wichtige Information.
20.
Ja, okay. Nee, das ist tatsächlich wichtig, weil das verändert ja den Entscheidungsprozess
ganz klar. Über
alle Maßen.
Von daher war es schon klar. Ich meine, es war in dem Sinn, einerseits diese große Verantwortung zu übernehmen und auf der anderen Seite dann die guten Ratschläge, wie ich es vorhin gesagt habe, in den Wind zu schlagen und trotzdem das zu machen, was man gerne macht und einfach darauf zu vertrauen, wenn ich das mache, was ich gerne mache, was ich leidenschaftlich gerne mache, dann werde ich da auch meinen Platz finden und was Gutes draus machen können. Und nicht zu denen gehören, die dann da rumwurschteln und nicht glücklich werden damit. Und das war natürlich letztendlich, wenn ich zurückblicke, schon eine ziemlich mutige Entscheidung, das irgendwie konsequent durchzuziehen. Das hat aber auch natürlich bedeutet, ein gewisses Commitment. Natürlich war es dann klar, ich war halt jetzt nicht ein Student, dann viel Zeit hatte für Studentenleben und viel Spaß und Party oder so, sondern ich habe halt auch neben dem Studium auch viel gearbeitet. Ich habe also viel Unterricht gegeben, ich habe Chöre geleitet, wie gesagt, neben dem Studium auch musste ich halt natürlich Geld verdienen und in Semesterferien habe ich dann Fabrikjobs gemacht. Aber okay. Ich fand es nicht schlimm, das war ja das Leben, was ich mir ausgesucht habe.
Das ist das Allerwichtigste. Man arrangiert sich mit der Situation, in der man ist. Und wenn man vorher gedacht hat, boah, wie soll ich das denn hinkriegen? Irgendwie schafft man es doch. Das ist echt eine Weisheit, die man, glaube ich, selber lernen darf und da auch ein bisschen Vertrauen haben darf. Ich hätte noch eine zweite Kategorie zwischendurch. Und zwar lautet die Kindheitstraum. Ist relativ einfach erklärt. Ich glaube, bei dir erübrigt sich das fast ein bisschen. Aber mich interessiert immer so als Kind, Kleinkind, wirklich Kindergarten meinetwegen, so die erste berufliche Idee, die man so hat, wo man dann, wenn die Verwandten fragen, so was willst du denn später mal werden, dass man dann ganz aufgeregt sagt, ich will das und das machen. Gab es da was bei dir oder war das direkt Musiker?
Das war Tierarzt.
Siehste, das ist ja spannend. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Naja, was heißt wie? Das war so ein Kindheitsding. Da kommt man nicht drauf, das ist plötzlich da. Ich habe mich ja nicht überlegt und beraten lassen. Ich mochte Tiere. Ich meine, ich hatte eigentlich mit Tieren nichts zu tun. Wir hatten keine Haustiere. Aber trotzdem mochte ich Tiere und meine Kuscheltiere mochte ich. Und naja, wahrscheinlich genau. Damals gab es diese Fernsehserie Daktari. Das war so eine Tierarztserie irgendwie im Dschungel oder so. Nicht Tierarzt fand ich cool, also Tieren helfen.
Sehr schön, ist auch sehr, sehr beliebt. Ich habe so eine Liste mit den beliebtesten Kindheitsberufen. Da ist Tierarzt, Tierärztin, ich glaube auf Platz 2 sogar. Bei Mädchen und bei Jungs, glaube ich, nur auf Platz 4, also nur. Okay. Aber sehr, sehr beliebt. Und dann ist es doch nicht der Tierarzt geworden, sondern der Berufsmusiker, was ja auch völlig in Ordnung ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt sind wir dann schon fast, also auf dem Weg Richtung Studium abgeschlossen, richtig? Und wie ging's dann weiter? Also was war so dein erster Step nach dem Studium, also nach den 4 Studiengängen wohlgemerkt?
Naja. Ich habe dann auch Referendariat gemacht. Also ich hatte dann erst schon gedacht, ja, Familie und so weiter, Sicherheit, ich gehe an die Schule, ich werde Beamter und so weiter.
Absolut verständlich. Ganz kurz noch zur Erklärung, Referendariat.
Man muss nochmal die Schulbank drücken, man geht da ans Studienseminar, wo man dann nochmal irgendwelche Sachen über Pädagogik und so weiter lernt. Und man hat halt so und so viele Schulstunden. Anfangs ist man immer nur zuschauend dabei. Und dann irgendwann übernimmt man selbst das Ruder und darf dann auch Stunden halten und kriegt dann den Kopf gewaschen, wie schlimm das alles ist, was man da gemacht hat.
Ja, natürlich.
Ist keine so schöne Zeit. Das ist aber die Zeit, die man braucht, dann an staatlichen Schulen quasi zugelassen zu werden.
Okay.
Das muss man halt durchhalten. Und das habe ich dann gemacht. Das war schon nicht ganz einfach. Also man muss sich vorstellen, also gerade als Musiker, man hat dann schon so und so viele Jahre hinter sich, die man wirklich als Profi gilt, weil man auf vielen Bühnen steht und sein Handwerk echt versteht. Und dann kommst du an so eine Schule und da gibt's dann irgendwelche solche Besserwisser, die dann sagen, so macht man das und so macht man das
nicht. Ja, die ganz alte Schule quasi, ne?
Und ich war da immer so ein bisschen rebellisch. Ich habe dann auch immer gesagt, was ich denke und habe dann teilweise Ärger bekommen. Also es war ja...
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Der Jens, der dann sagt, nee, das ist schon richtig so und sich mit den älteren Lehrern vielleicht ein bisschen anlegt. Sehr gut.
Da gab es so spezielle Typen. Ja, das habe ich aber auf jeden Fall durchgezogen. Habe dann auch einen Job in der Schule bekommen. Aber dieser Job war nicht... Der war befristet. Naja, das war im Referendariat, warst du Beamter auf Widerruf.
Widerruf heißt.
Dann bin ich in den Schuldienst übernommen worden, an einer staatlichen Schule. Die hatten da so ein bisschen so eine Sparmaßnahme. Die haben also nicht alle neue Lehrer sofort verbeamtet, sondern gesagt, jetzt erstmal 1-2 Jahre Schuldienst als im Angestelltenverhältnis. Und wenn die Schule dich dann wirklich braucht, dann kriegst du den festen Job. Und ich habe halt dann gemerkt, naja, okay, ich kann jetzt nicht einfach nur bis zum Sommerferien planen und dann werden die Karten neu gemischt und die sagen, du darfst hier bleiben oder nicht. Da habe ich da angerufen beim Oberschulamt und habe gesagt, sorry, ihr müsst mir jetzt sagen, ob ich da bleibe oder nicht, weil wenn nicht, dann gehe ich jetzt.
Pistole auf die Brust.
Was? Die können doch nicht gehen. Sie können doch nicht einfach kündigen mitten im Schuljahr. Dann habe ich gekündigt und habe mir gedacht, ja gut, wenn du irgendwann wieder zurück in den Schuldienst willst, es werden eh immer Musiklehrer gebraucht, dann kannst du immer noch dich da melden und sagen, ich bin wieder da. Aber der Moment ist dann nicht mehr eingetreten. Ich bin dann in der Selbstständigkeit geblieben und gut, das eine oder andere nervt manchmal, es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber ich mache es trotzdem leidenschaftlich gerne und ich hatte eigentlich ganz selten nur mal ganz kurz den Gedanken, ja, wie wäre es eigentlich, wenn du in der Schule wärst? Ich weiß, das wäre nichts für mich. Da gibt es einfach zu viele, ja, weiß ich, dieses System ist, also ich passe nicht gut in solche starren Systeme.
Ja, ich verstehe zu 100%, was du meinst. Ich bin auch ein Befürworter für eine Bildungsrevolution. Ich meine, der Begriff ist ein bisschen ausgelutscht, aber alle sagen, man muss was ändern. Und es verändert sich, Kleinigkeiten verändern sich, aber so das Große und Ganze. Es ist ein sich selbst erhaltendes System. Ich möchte aber noch zwei Dinge erwähnen, die ich jetzt bei dir rausgehört habe, weil ich die spannend finde. Und zwar erstens dieses, ich habe das Studium durchgezogen und habe halt gesagt, ich gehe in die Selbstständigkeit, wenn es notwendig ist, kann ich immer wieder zurück. Und das finde ich halt sehr, sehr wertvoll, weil viele Jugendliche brechen ja ihr Studium ab, brechen ihre Ausbildung ab. Wir haben da aktuell Zahlen von um die 30% Abbrecherquoten. Dieses, ich ziehe das jetzt durch, damit ich was habe, damit ich theoretisch damit was machen kann, ist super sinnvoll meines Erachtens unter der Prämisse und da Vorsicht, es durchzuziehen. Und es aber so schlimm zu finden, dass man körperliche Schwierigkeiten und Begrenzungen bekommt, also wirklich Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Stress, ja, dass das einem körperlich wehtut, das durchzuziehen, dann würde ich immer empfehlen, die Reißleine zu ziehen. Also das ist kein Abschluss wert. Dennoch, dann, wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, dann hat man es zumindest in der Tasche und kann eben im Notfall immer noch was damit anfangen. Das heißt, man kann immer zurückgehen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite. Und die Selbstständigkeit, das finde ich auch ganz kurz noch, finde ich super, dass du das auch sagst, mit diesem ist manchmal anstrengend, ja, und das höre ich bei allen. Ich habe in meinem Umfeld fast nur noch Selbstständige, die sagen alle, ah, und das ist ja auch so schwierig. Und ich frage dann immer, ja, aber würdest du dich wieder dafür entscheiden? Und wirklich 99% sagen mir dann, ich würde es definitiv wieder machen. Es ist so eine Ambivalenz, die ich super spannend finde, die ich aber auch verstehe.
Es ist eben so, da gibt es schon viel Stress natürlich, also was man so als Stress bezeichnet. Aber ich komme damit sehr gut klar, auch wenn es viel ist, weil ich weiß, das habe ich mir selber eingebrockt. Wenn es jemand anders wäre, irgendjemand, den ich auch noch für einen Idiot halte und der hätte mir das eingebrockt, dann könnte ich ganz schwer damit leben. Entweder würde ich mich dagegen wehren oder ich würde irgendwie das in mich reinfressen. Was ich auch gerade sagen wollte, was du gerade sagtest zu den Studienabbrechern, das finde ich schon. Ich finde, das Durchziehen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann, wenn ich merke, dass die Dinge, die mich stressen, nichts mit der Materie selbst zu tun haben, für die ich mich hier entschieden habe. Wenn ich jetzt in der Musikausbildung als Beispiel bin und da gibt es Sachen, die mir das Genick brechen, weil das muss man auch noch machen und ich frage mich, wozu muss man denn das auch noch machen, dann sage ich mir, zieh's durch. Okay. Beiß die Zähne zusammen, mach halt mal eine Nacht durch, um das irgendwie hinzukriegen oder so. Weil ich weiß, für die Sache selbst, die ich aber anders definiere als jetzt diese Ausbilder, die da um mich sind, für die Sache selbst habe ich eine große Leidenschaft und die werde ich auch nicht verlieren. Also die lasse ich mir nicht
nehmen. Sehr schön. Das ist ein toller Zusatz.
Wenn ich aber merke, in dieser Stresssituation, wo alle sagen, zieh es durch, nee, das ist substanziell etwas, was ich gar nicht will. Ich habe jetzt durch diese Beschäftigung mit der Sache gemerkt, das ist nicht meins. Dann mach den Schnitt. Ich kenne so viele Leute, die solche sprunghaften Biografien haben und die alles Mögliche gemacht haben.
Die kannst du mir alle schicken in den Jobgeflüster-Podcast.
Dann war das letztendlich dieser Abbruch auch eine Also man hat ja trotzdem gelernt, was man nicht machen will. Und ich finde es schon interessant, wenn du sagst, so eine hohe Abbrecherquote in einer Zeit, in der wir heute leben. Ich glaube, es gab nie eine Zeit, wo es so viele Studien und Berufsberatung gab auf allen Ebenen. Ja. Und deswegen, ich würde sagen, hör auf deine Intuition und nicht das, was schlaue Leute dir sagen. Das sind dann so diese Kristallkugelberater. Die wissen das alle nicht und die machen natürlich ihren Job und nach bestem Wissen und Gewissen. Was viel, viel, viel relevanter ist, ist das, was in dir selbst drin dich bewegt.
Ja.
Und selbst wenn es noch die engste und kleinste Nische ist, die insgesamt am Aussterben ist, wenn du in deiner Leidenschaft bist, wenn du in dem Ding bist, was dich echt begeistert, dann wirst du in dieser kleinen Nische auch ganz besonders gut sein und dann kannst du auch dein Ding draus machen.
Absolut. Sehr, sehr viel Richtiges und Wichtiges, was du da gesagt hast. Ich sehe das auch genauso. Also wenn du sagst, das, was ich da zum Beispiel studiere oder die Ausbildung, die ich mache, wenn die langfristig darauf einzahlt, wo ich im Leben hin will, dann kannst du das natürlich durchziehen und diese vielleicht negativen Rahmenbedingungen, die lässt du dann halt über dich ergehen, weil du halt weißt, wofür. Das ist das Entscheidende. Aber du hast es eigentlich optimal beschrieben. Es ist in dir drin entscheidend, was du willst. Und wenn das eben substanziell nicht mehr gegeben ist in einem Studium, in der Ausbildung oder auch in dem Beruf, den du bereits ausführst, dann darfst du den Mut haben, das zu verändern. Und diese Kristallkugelberater, das ist auch ein schöner Begriff, schönes Bild. Ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen Berufsberatung und meiner Berufsorientierung. Viele verwenden diese Begriffe synonym. Und was man verstehen muss, ist, die Agentur für Arbeit ist ein tolles Beispiel für Berufsberatung. Denn wenn du weißt, was du machen willst, dann sind die super. Dann können die dir super helfen. Die können dir sagen, da, da und da gibt's das, das und das. Wenn du aber noch nicht sicher bist, was du überhaupt willst und es in dir drin eben noch nicht so klar und deutlich ist, dann ist diese Berufsberatung die falsche Adresse. Und deswegen mache ich auch diese Orientierung und gehe fernab von Berufen erstmal dahin zu sagen, wer bist du, was kannst du und was willst du, sowohl beruflich als auch vom Leben. Und wenn man sich damit mal befasst hat, und dann auch die Fähigkeit hat, das immer wieder zu hinterfragen, dann hat man, glaube ich, eine solide Basis, um eine langfristige, nachhaltige und fundierte berufliche Entscheidung zu treffen. Und manchmal sind es halt auch ganz viele Umwege und ein Lebenslauf im Zickzack. Und auch das kann aber am Ende zum Ziel führen. Bei dir war es ja relativ, also jetzt nicht so viel Zickzack, oder ja. Was würdest du sagen?
Interessant, was du sagst mit dem Zickzack. Ich kenne so Biografien. Mhm. Dieses Zickzack war bei mir innerhalb von einem Metier, aber ich glaube, auch das ist wichtig.
Absolut.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht, wenn man irgendwo ein gemachtes Nest hat, dass man sagt, da bleibe ich jetzt zeitlebens drin. Anfangs habe ich erzählt, ich habe viel Klavierunterricht gegeben, habe viel Kinder unterrichtet und ich habe aber irgendwann gemerkt, okay, es hat mich lange begeistert. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, jetzt fängt es mich an zu nerven. So dieses Kinderkram mäßig. Und irgendwie, ich dachte, komm, wir machen alle, wer bist du, dass du das jetzt blöd finden darfst oder so. Und ich habe gedacht, nee, ich merke, also ich will nicht, dass die rausgehen und so ein Gefühl haben von, der ist genervt.
Ja, okay.
Das war dann auch mit ein Impuls, dass ich mich dann auf diese Ebene begeben habe, mit Erwachsenen zu arbeiten. Und irgendwann habe ich tatsächlich entschieden, okay, ich unterrichte jetzt keine Kinder mehr, obwohl ich es eigentlich viele Jahre leidenschaftlich gern gemacht habe. Und auf der anderen Seite, ich bin so begeistert von Klaviermusik. Dann habe ich irgendwann gesagt, sorry, ich orientiere mich jetzt anders. Ich brauche mehr Raum für das, was mich wirklich begeistert. Und das ist Klaviermusik auf die Bühne gehen. Und dann habe ich diesen Cut gemacht, obwohl es auf der einen Seite total unvernünftig war, weil da hat man was Sicheres und hat sich aufgebaut. Man hat sich ja dann auch einen Ruf erarbeitet und so weiter. Und dann plötzlich sagt er, nö, ich gehe jetzt, tschüss, ich habe was anderes vor und weiß aber noch gar nicht, ob das was wird.
Ja.
Und das ist dieser Zickzack-Kurs, man soll zumindest diese Gedanken zulassen. Und ich glaube, da haben wir zu viel Vernunftsdenken, dass wir zu schnell sozusagen den Gedanken stoppen, bevor er zu Ende gedacht ist. Nein, das darfst du jetzt nicht denken, weil du kannst ja froh sein, dass du das hast, was du hast. Also ich finde, dass man soll, und da hat es mal auch wieder bei dem Thema Glaubenssätze, was du vorhin gesagt hast.
Ja, da schließt sich der Kreis.
Glaubenssätze Und ich finde, ich glaube, ich habe mir irgendwann mal, und deswegen, naja, das hat meine rebellische Natur vielleicht ein bisschen geprägt, in der Schulzeit schon, habe ich angefangen, Glaubenssätze in Frage zu stellen. Natürlich erstmal die von anderen, ne, die hatten alle nicht recht. Zumindest da haben mir einen Spaß draus gemacht, auch Dinge in Frage zu stellen, aber dann auch bei mir selbst. Also meine eigenen Glaubenssätze immer wieder, also wenn ich was entscheide oder wenn ich eine schwierige Entscheidung habe, eben einfach nicht so sehr die Fakten, die angeblichen Fakten zu betrachten, das ist eine Tatsache und das muss man bedenken oder so, sondern in Frage zu stellen, welche Glaubenssätze halten mich jetzt eigentlich davon ab? Und die eigenen Glaubenssätze, einfach sich eine Gewohnheit draus zu machen, die eigenen Glaubenssätze täglich zu hinterfragen und wirklich mal das versuchen, das Gegenteil davon zu denken. Und das ist eine tolle Übung.
Darum geht es mir auch, super auf den Punkt gebracht, diese Fähigkeit regelmäßig zu hinterfragen und dann im nächsten Schritt aber auch vielleicht das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen zu haben, etwas Neues auszuprobieren oder eben den Mut zu entwickeln, den nächsten Schritt zu gehen. Ob das dann zickzack innerhalb eines Metiers ist, wie bei dir in der Musik, oder halt wirklich eine ganz andere Branche, ist, finde ich, gar nicht so relevant. Aber den Mut zu haben und die vielleicht, jetzt auf grob gesagt, ne, die Eier in der Hose zu haben, dann was zu verändern und einfach was Neues auszuprobieren, ist super, super wertvoll. Also wirklich ein Gespräch auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit dir, das merke ich schon. Das macht auf jeden Fall Laune. Ich bin mir sicher, die Zuhörer haben einiges mitnehmen können. Und ich bin mir auch sicher, wenn die musikalisch interessiert sind, würdest du dich vielleicht auch bereit erklären, mit dem ein oder anderen einfach mal kurz zu sprechen, denen vielleicht den ein oder anderen Tipp mitzugeben, was man jetzt im Podcast-Gespräch gar nicht alles erwähnen konnte, weil hinter deiner Geschichte steckt eindeutig noch viel, viel mehr, gerade auch mit der Familie zum Beispiel. Finde ich super, super spannend. Eine abschließende Kategorie, die wir auch noch haben, die lautet Erfolgsbarometer. Kannst du dir vielleicht jetzt nichts drunter vorstellen, ist aber relativ simpel. Was ist denn für dich Erfolg?
Erfolg ist für mich, dass ich in meinem Leben die Balance habe zwischen dem, was ich wirklich tun und leben will und dem, dass ich davon auch leben kann. Dass ich mein Leben so gestalten kann, dass die Dinge, die ich tue, ich wirklich gern tue und ich irgendwie ein Setting hinkriege, ob das jetzt ein Angestellten-Setting oder ein freiberufliches Setting ist, ein Setting hinkriege, in dem ich tatsächlich davon auch leben kann. Ich habe einfach das Gefühl, es geht ja bei dem Begriff Erfolg oft um den monetären Erfolg und da irgendwie die Messlatte immer höher zu schrauben mit dem, was man erwartet als Verdienst. Das war für mich natürlich nie irrelevant, aber war nie so das Erste. Ich finde es natürlich immer schöner, wenn ich mehr verdiene mit dem, was ich tue, als wenn ich weniger verdiene.
Ja, klar.
Aber ich glaube, ich habe mal vor Jahren, und das hat mich sehr überrascht, zwei Statistiken gehört über Künstler. Die eine war Work-Life-Balance unter Künstlern allgemein, da war die, also Work-Life-Balance, dass die, also die Zufriedenheit mit dem, wie man lebt und wie einfach das, was ich arbeite und was ich lebe, im Verhältnis steht, war ziemlich, ziemlich weit oben von den meisten Berufsgruppen.
Sollte man meinen, ja.
Aber eine andere Statistik, das Verdienstniveau war ganz unten an der Messlatte. Und da habe ich gedacht, als die beiden Statistiken gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, das wieder, also nach dem Mindset, was wir vermittelt kriegen, widerspricht sich das total, weil du kannst ja nicht zufrieden sein mit dem, was du machst, wenn du so wenig verdienst. Aber es ist genau umgekehrt. Wenn ich wirklich was mache, was mich erfüllt, dann bin ich den ganzen Tag mit Dingen beschäftigt, die toll sind. Also, das habe ich mal diesen Satz gehört, wer das macht, was er wirklich gern machen will, also zum Beruf macht,
wird niemals einen Tag im Leben arbeiten.
Das heißt natürlich nicht, dass die andere, die monetäre Seite, das ist die Gefahr ein bisschen dabei. Und deswegen ist auch so das Verdienstniveau im künstlerischen Bereich so niedrig, weil man dann in seinem Mindset das quasi oft völlig ausblendet. Aber ich glaube, das ist einfach wichtiger, also das Kapital, was du im Leben hast, ist die Zeit, die du hast. Und wenn du die nur in Geld eintauscht, dann ja, was soll der Quatsch? Dann lieber ein bisschen diese Ansprüche runterschrauben von dem, was ich monetär habe und das leidenschaftlich machen, was ich wirklich mache und die Zeit, die ich hier auf diesem Planeten verbringe, ist wirklich erfüllt. Und ich glaube, nur dann ist die Voraussetzung da, dass das andere auch wirklich eintreten kann.
Absolut. Das ist witzig, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich meine Lebenskonzepttheorie. Die habe ich jetzt noch nicht irgendwie besonders veröffentlicht oder so, aber ich schreibe gerade an einer Buchidee, an einem Entwurf, wo ich auch ein Kapitel drin habe, das Lebenskonzepttheorie heißt. Dies besagt einfach, dass es eben diese Parallele gibt zwischen dem, was ich mache, gerne mache, Leidenschaft, Sinn, Werte, die ich habe, die eben mit meinen beruflichen Aspekten einhergehen sollen. Und dann auf der anderen Seite aber auch eine Variante zu schaffen oder sich etwas aufzubauen, ne, ein Lebenskonzept sozusagen, in dem ich dann damit auch genug verdiene. Und da gibt's aber nicht nur dieses, ich mache halt einen Job oder ich mache mich selbstständig, sondern es kann viele, viele Alternativen geben, zu sagen, ich mache zum Beispiel einen Job, der mir nicht so gut gefällt, aber gut bezahlt wird, weil ich es gut kann. Und damit kann ich es mir eben leisten, in meinem Hauptberuf meine Leidenschaft auszuüben. Da verdiene ich dann auch, vielleicht nicht ganz so viel, aber dann passt es halt insgesamt. Und das ist dieses Lebenskonzept, wie ich mir das vorstelle. Und das ist, glaube ich, noch nicht so angekommen, dass es da die unterschiedlichsten Varianten und Möglichkeiten gibt, neben Selbstständigkeit und Angestelltsein. Super spannend. Cool, dass wir da noch drauf gekommen sind. Und deine Definition von Erfolg, also würde ich auf jeden Fall mitgehen, macht schon Sinn. Jetzt dann zum Abschluss, der letzte Teil. Also wenn jetzt jemand sagt, also dieser Jens, so ein geiler Typ, ohne Klavier kann der auch noch, ist wahrscheinlich mittlerweile auch eine Koryphäe vielleicht, wie du den Professor damals beschrieben hast. Wie kann ich denn auf dich zukommen? Wo finde ich dich am einfachsten? Und wie kann ich eben mit dir in Kontakt treten?
Ja, ich bin im Netz doch zu finden, natürlich unter meinem Namen. Gibt eine Website jensschlichting.de, ganz einfach. Das ist so meine künstlerische Präsenz. Da sieht man, was ich künstlerisch mache, wo ich spiele, wo ich auf der Bühne bin. Da ist auch ein bisschen Hintergrund beschrieben natürlich. Und dann gibt es die andere Seite, ist klavier-kurs.de. Da sind diese ganzen Workshop-Ideen. Also das sind alle Workshops, die ich habe. Also diese Crash-Kurse für Erwachsene oder Ferienkurse in der Toskana und so weiter. Diese Projekte sind da. Oder auch der Online-Kurs, der jetzt im Moment ganz auch stark wieder promotet wird. Ich habe auch einen Online-Kurs entwickelt. Also diesen Crashkurs innerhalb von 5 Tagen quasi das erste Jahr Klavierspielen überspringen, so dass du die schwere Zeit gleich hinter dir hast.
Top.
Ja, da kann man mich finden, da kann man natürlich auch Kontakt aufnehmen und wie du auch gesagt hast, kann man gerne natürlich machen, Kontakt aufnehmen oder auch ein Telefonat, da gibt es auch so eine Buchenzeit, kannst auch mal so ein Beratungstelefonat, wenn du Fragen dazu hast oder so. Sehr gerne, freue mich sehr. Neugierige Menschen Kontakt aufnehmen, bin ich gerne bereit dazu.
Ja. Super, aber Freunde, wenn ihr Klavier gespielt habt, Klavier spielen wollt und das möglichst auf effiziente Weise durchziehen möchtet, weil ihr wir haben ja alle keine Zeit, dann meldet euch auf jeden Fall beim Jens, der kann euch da weiterhelfen und dafür sorgen, dass ihr vielleicht diese kleine Leidenschaft, die in euch brennt, auch mal ein bisschen weiter ausführt und dann wirklich diese kleine Flamme anzündet. Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Ich drück dir alle Daumen, die ich habe. Bring weiter schöne Musik in die Welt und unterstütze andere dabei, das Gleiche zu tun. Ich freue mich, dass du da warst und wünsche dir noch alles, alles Gute.
Vielen Dank, Alex. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht und mach du auch weiter so. Das ist ein sehr, sehr gutes Projekt.
Von ganzem Herzen danke, dass du zugehört hast. Und hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du dem Jobgeflüster-Podcast eine positive Bewertung auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Außerdem ist für uns Podcaster dein Feedback wirklich essentiell. Also zögere nicht und folge mir gern auf Instagram unter Jobflüsterer mit UE. Ich freue mich riesig über jeden Gedanken, den du mit mir teilst. Denn nur so kann ich mich noch weiter verbessern. Dein Hörerlebnis noch weiter steigen. Wir hören uns beim nächsten Mal, dein Jobflüster.